Alexa, stelle meinen Podcast-Timer auf 25 Minuten.
25 Minuten ab jetzt.
Alles klar, der Timer ist gestellt.
Ja, perfekt. Dann starten wir mit der Aufnahme, würde ich sagen. Aber ganz ehrlich, wie versteht dich Alexa eigentlich? Das ist doch nur ein technisches Gerät, oder?
Genau genommen ist die Alexa nicht nur ein technisches Gerät, sondern eine künstliche Intelligenz. Und wie künstliche Intelligenz funktioniert und wie man sie auch trainiert, das klären wir heute auf.
KI im Journalismus. Ein Podcast in Kooperation mit dem KI Campus und dem Bayerischen Rundfunk. Produziert von der Journalistik der Universität Eichstätt.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts KI im Journalismus.
In dieser ersten Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie lernt KI? Und dabei werfen wir auch einen Blick auf die Chancen und Anwendungen in der Praxis.
Wir, das sind
Jana Rudolf
und Florian Enzlein. Wir studieren beide im Master Journalistik an der Universität in Eichstätt.
Um der Frage nach dem Training von KI auf den Grund zu gehen, sprechen wir zunächst mit dem KI-Experten Alexander Waldmann über die Grundlagen. Für die speziell journalistische Anwendung von KI gibt uns Gabi Wenger-Glemser vom Bayerischen Rundfunk anschließend einen Einblick in die Praxis.
Alexander Waldmann ist heute unser Experte zum Thema KI. Er ist einer der Gründer und Direktor der Applied AI-Initiative, der größten Initiative für die Anwendung von KI in deutschen Unternehmen. Er bezeichnet sich selbst als wirtschaftlichen Überzeugungstäter und beschäftigt sich mit KI, weil er sich sicher ist, dass diese Technologie eines Tages einen massiven Marktdruck erzeugen wird.
Am meisten fasziniert ihn die Frage, wie generelle Intelligenz funktioniert und künstlich erzeugt werden kann. Weil Florian und mich aber erstmal die Frage fasziniert, wie überhaupt KI funktioniert, erklärt er uns heute erstmal die Grundlagen und verrät uns, wie man KI trainiert.
Alex, wir haben gelesen, dass das Lernen von KI vergleichbar mit dem Lernen von Kindern ist. Was steckt hinter diesem Vergleich?
Ich bin bei diesem Vergleich zwischen Mensch und Maschine immer etwas vorsichtig. Man darf nicht den Fehler machen, anzunehmen, dass eine Maschine lernt wie ein Mensch. Es ist genau andersrum. Wir haben uns Dinge abgeguckt vom Menschen und versuchen, die irgendwie zu nutzen, um Maschinen etwas beizubringen. Deswegen einen Schritt zurück. Die Grundidee des Machine Learning ist es, dass es Probleme gibt, die wahnsinnig schwierig sind, in Regelsätze zu fassen. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Ein einfaches Problem, was leicht in Regelsätze zu fassen ist, ist zum Beispiel das Backen eines Kuchens. Kann ich sehr genau aufschreiben als in Form eines Rezeptes, wie dieser Kuchen zu backen ist. Und deswegen kriegen wir das auch alle hin. Was deutlich schwieriger zu beschreiben ist, ist, wie man zum Beispiel ein Rennen fährt. Ja, also Auto fährt oder wie man ein guter Formel-1-Fahrer ist. Da gibt es keinen einfachen Regelsatz, den ich in ein Buch reinschreibe und dann bin ich Michael Schumacher. Das muss ich im Zweifelsfall unter großem Aufwand lernen. Deswegen, inwiefern hat Machine Learning mit dem Lernen des Kindes etwas zu tun? Was wir im Machine Learning machen, ist, wir versuchen, durch die Zugabe der richtigen Daten, durch die Zugabe der richtigen Beispiele, um es mit dem Kind zu vergleichen, einen Algorithmus, der sich diese Daten anschaut und einfach nur Zusammenhänge versucht zu erkennen, ein gewünschtes Ergebnis zu produzieren. Das nennt man Lernprozess, dass wir in einem System vorbereitete Daten oder eine vorbereitete Umgebung im weitesten Sinne vor die Nase setzen, das iterativ tun immer wieder und dem System eine Form von Feedback geben, ob es dem Ziel näher kam oder nicht. Und das sind die wesentlichen Bestandteile eines maschinellen Lernsystems. Und das ist auch die einzige Nähe zum kindlichen Vergleich, also wie ein Kind lernt, nämlich das Beobachten, das Abstrahieren vom Beobachten, das Nachmachen und das Orientieren an einem Ziel.
Kinder lernen ja meistens von ihren Eltern. KI braucht dafür eine Lernstrategie. Genau genommen ist Lernstrategie aber kein Fachausdruck, sondern nur ein Überbegriff für die Anforderungen, die an die Trainingsdaten gestellt werden. Kannst du uns erklären, welche sogenannten Lernstrategien es gibt und wofür die sich jeweils eignen?
Die typischen Lernstrategien wären einmal das überwachte Lernen. Überwacht klingt jetzt, als würde da jemand drauf gucken, ist nicht so. Überwachtes Lernen bedeutet nur, dass unsere Anforderung an die Eingabe ist, dass wir zu jedem Eingabeelement auch sagen, was die Ausgabe sein soll. Dann gibt es das Gegenteil davon, unüberwachtes Lernen. Das war vor 8 Jahren, 10 Jahren ungefähr schon mal sehr populär unter dem Begriff Data Mining. Ich sage eben genau nicht, was die Ausgabe des Systems sein soll. Ich sage nur, wie es die Ausgabe strukturieren soll, aber nicht, was wirklich das Ergebnis sein muss. Das heißt, ich würde zum Beispiel Bilder nehmen oder in einem einfachen Fall vielleicht Dokumente und sagen, gruppier mir mal die Dokumente, aber ich sage dir nicht, wonach. Das musst du selber rausfinden. Und der Lernalgorithmus versucht dann tatsächlich selber einfach nur Wege zu finden, Gruppen von Dokumenten zu bilden.
Im Vorgespräch hast du uns ja bereits verraten, dass in vielen Anwendungsbereichen gerade das überwachte Lernen zum Einsatz kommt. Neben dem überwachten und dem unüberwachten Lernen gibt es allerdings noch viele weitere Lernstrategien. Welche konkrete Strategie bei welchem Projekt jedoch zum Einsatz kommt, ist eine Einzelfallentscheidung. Doch wie trifft man diese, Alex?
Im besten Fall beginne ich eben beim Ende, beim Ziel, wo möchte ich hin und arbeite mich rückwärts hin zu der Frage, was für Daten brauche ich dafür.
Wir müssen also immer zuerst prüfen, welcher Output am Ende herauskommen soll und arbeiten uns dann rückwärts an das Ziel heran. So finden wir heraus, welche Lernstrategie geeignet ist und welche Daten wir brauchen, um das Projekt starten zu können. Das müssen doch aber ganz schön viele Daten sein, oder?
Wir müssen weg von dieser Mentalität, dass man viele Daten braucht. Es geht nicht um viele, es geht um die richtigen Daten. Und das klingt jetzt banal, aber das ist fundamental entscheidend. Die guten Probleme zeichnen sich dadurch aus, dass man die richtigen Daten hat. Daten, die, und das ist jetzt wichtig, den Zusammenhang zum Ergebnis erkennen lassen. Ja, wenn ich ein Bild habe beispielsweise, dann ist die Information von dem, was im Bild drinnen ist, entweder in ganz, ganz, ganz vielen Bildern implizit drinnen versteckt. Ja, ich muss mir nur genug anschauen und dann sehe ich schon verschiedene Sachen und verstehe, dass die unterschiedlich sind. Oder ich will sogar benennen, was das ist. Und dann muss ich im Zweifelsfall sogar noch Daten hinzufügen. Ich muss nämlich zu jedem Bild einmal vielleicht festhalten, was auf dem Bild drauf ist. Ja, in der Textform, um dieses Mapping zu finden. Deswegen ganz entscheidend, ich brauche im Machine Learning nicht genügend Daten, ich brauche die richtigen Daten.
Der Clou beim Lernen von KI ist jetzt aber, dass das Training kein einmaliger Prozess ist, sondern ein Kreislauf. Von der Qualität des Outputs wird immer wieder auf den Input rückgeschlossen und so weiter. Das heißt, welche Daten funktionieren, welche funktionieren weniger oder überhaupt nicht und welche fehlen unter Umständen noch. Die relevante Frage, die sich uns jetzt aber stellt, läuft dieser Prozess dann immer so weiter oder hat KI auch irgendwann einmal fertig gelernt?
Das muss man auch wieder auf Basis eines jeden Produkts, eines jeden Services, einer jeden KI für sich beantworten. Und ich will immer die ganz klare Warnung aussprechen, viele Machine Learning-basierte Systeme können nie fertig sein. Oder ich formuliere noch drastischer, dürfen nie fertig sein. Und ich muss die Systeme deswegen kontinuierlich verbessern. Und ich muss aber auch B, damit umgehen im Zweifelsfall, dass sich über die nächsten 15, 20 Jahre unsere Sicht auf die Welt ändern wird. Viele Machine Learning-Systeme bleiben in einer kontinuierlichen Operations-Phase, werden nicht zwangsläufig besser in dieser Phase. Aber sie produzieren konstant denselben Wert. Und das ist das Wichtige, dass sie für die Menschen, die sie nutzen, kontinuierlich Wert produzieren. Und dafür werden sie eben im Allgemeinen weiterentwickelt. Es gibt natürlich auch Situationen, wo sich die Datengrundlage, und das ist ja der eigentliche Trigger, nie ändert. Das heißt, immer wenn sich die Datengrundlage ändert, möchte ich auch, dass mein System sich ändern kann. Wenn sich die Datengrundlage nicht ändert, möchte ich im Allgemeinen auch nicht, dass mein System sich, wenn es gut funktioniert, ändert, weil das Problem relativ stabil bleibt.
Aber ist es nicht total schwierig, KI zu trainieren? Und welche Herausforderungen treten überhaupt auf?
Wenn man über die Herausforderungen bei diesem Trainingsprozess spricht, meint man im Allgemeinen das Management dieses gesamten Prozesses. Problem verstehen, Output verstehen und dann Daten erheben, System trainieren, Ergebnisse überprüfen und von vorne. Daten erheben, System trainieren, Ergebnisse überprüfen. Und die Probleme, die wir da haben, sind vielschichtig und die treten eben in diesen drei groben Kategorien Input, Lernalgorithmus, Output häufig auf. Wir wollen sicherstellen, dass kein Bias in den Daten drin steckt. Wir wollen sicherstellen, dass die Daten nicht die falsche oder nicht die Realität, die wir nicht wollen, repräsentieren. Wir wollen sicherstellen, dass die Daten beispielsweise keine persönlichen Informationen beinhalten. Da haben wir die erste Komponente, bei denen es Schwierigkeiten gibt. Dann, wie gesagt, der Lernprozess. Häufig habe ich auch Situationen, in denen ich mich fragen muss, kann der Lernalgorithmus, den ich gewählt habe, um das Ergebnis zu erzeugen, das Problem überhaupt hinreichend darstellen? Das wäre so ein zweiter Bereich, denn der hängt häufig mit dem dritten Block zusammen, mit dem Output. Wie kann ich sicherstellen, dass ich einen Überblick darüber habe, was mein System vorhersagt? Wie kann ich kontrollieren, welche Konsequenzen das System nicht nur auf eine Einzelentscheidung hat, sondern, und das ist für mich ein sehr treibendes Thema, auch über Jahre Konsequenzen für eine Gesellschaft beispielsweise hat. Und in all diesen drei Themen, in all diesen drei Blöcken gibt es ganz verschiedene Herausforderungen.
Stimmt es eigentlich, dass die Kompetenzen von KI auch häufig überschätzt werden?
Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Die Frage, die sich stellt, ist, auf welchen Zeithorizont gucken wir? Auf welche Zeitachse schauen wir? Häufig neigt man dazu, aus der aktuellen Position zu bewerten, was Technologie heute kann. Was KI heute kann, kommt uns häufig trivial vor. Deswegen auch diese Überschätzung, dass KI denkt. Ja, wir hatten vorhin dieses Thema, dass KI ist wie ein kleines Kind. Der stimme ich auch nicht zu. Das ist eine etwas gefährliche Sicht, weil man deswegen erst KI überschätzt und dann eine Abwehrhandlung hat und dann gleichzeitig die Banalität von den Aufgaben, die KI plötzlich übernehmen kann, zu unterschätzen. Wir müssen auch mit Blick auf heute schon verstehen, dass der Impact von ganz, ganz einfachen Fähigkeiten auf uns als Nutzer gigantisch groß sein kann.
Apropos gigantisch groß, hat KI heute noch Grenzen? Und wenn ja, wo liegen die?
Im Kleinen sind Machine Learning-Systeme heute noch sehr begrenzt. Das heißt, was sie nicht können ist, oder jetzt muss ich vorsichtig sein, was bestehende Algorithmen an vielen Stellen noch nicht können, ist generalisieren. Es ist also mit demselben Lernverfahren, mit demselben Basisalgorithmus, der sich einen Satz Daten angeschaut hat, einfach und leicht auf neue Probleme übertragen zu werden. Das heißt, das System, das Schach spielen kann, kann beispielsweise nicht Auto fahren.
Eine KI wird also immer auf ein spezielles Projekt angepasst. Welche KI-Projekte können wir aber in Zukunft noch erwarten? Gerade wir als Journalisten.
Das ist eine spannende Frage. Und ich traue mir nicht zu beantworten, was alles in dem Bereich passiert. Das ist ein sehr populäres Gebiet.
Um genau diese, speziell auf den Journalismus bezogene Frage, zu beantworten, sprechen wir gleich mit Gabi vom Bayerischen Rundfunk. Davor fassen wir aber noch einmal die drei wichtigsten Learnings aus dem generellen Training von KI zusammen.
Erstens, im Wesentlichen wird KI über die drei Kernkomponenten Input, Lernsystem und Output gesteuert.
Zweitens, es geht beim Lernen von KI nicht nur darum, möglichst viele Daten zu haben, sondern vor allem auch die richtigen.
Und drittens, die bekanntesten Lernstrategien sind das überwachte und das unüberwachte Lernen. So, jetzt aber vom Allgemeinen konkret zum Journalismus. KI taucht im Journalismus bereits in den unterschiedlichsten Kontexten auf. Unsere gesamte Podcast-Reihe deckt dabei verschiedene Teilbereiche ab und zeigt, wo und wie KI zum Einsatz kommt, wo Chancen, Herausforderungen, aber auch Probleme liegen. Hier an dieser Stelle soll es aber erst einmal um die grundlegende Frage gehen, wie lernt KI?
Und vor allem, wie lernt KI im Speziellen bei einer journalistischen Anwendung? Und welcher Mehrwert kann für Journalisten, aber auch für Rezipienten entstehen?
Dazu sei gesagt, KI kommt bereits in zahlreichen Medienhäusern und Redaktionen zum Einsatz, so beispielsweise auch beim BR. Neben einigen anderen KI-Projekten gibt es dort das sogenannte Orchkatzl-Projekt.
Das was?
Ach so, klar. Natürlich sind nicht alle unsere Hörer aus Bayern oder sprechen den bayerischen Dialekt. Das Orchkatzl-Projekt. Orchkatzl ist bayerisch und heißt auf Hochdeutsch Eichhörnchen. Und damit wird auch schon die Problematik deutlich, die hinter diesem Projekt steckt. Ziel dieses Projekts ist es nämlich, bayerischen Dialekt in all seinen Facetten zu erkennen und per Speech-to-Text-Verfahren ins Hochdeutsche zu transkribieren. Oder einfach gesagt, es soll gesprochenes Wort eben im bayerischen Dialekt erkennen und automatisch verschriftlichen, jetzt aber eben in Hochdeutsch.
Für Journalisten hat das in der Praxis einen großen Mehrwert. Stell dir vor, du bist Journalist in einer Redaktion des Bayerischen Rundfunks und brauchst für deinen Beitrag, für die Abendnachrichten, noch einen O-Ton, also ein wörtliches Statement. Und zwar vom Ministerpräsidenten zu einem ganz konkreten Gesetzesentwurf von irgendwann letzten Monat. Wo bekommst du den auf die Schnelle her? Klar könntest du natürlich im Videoarchiv alle vorherigen Sendungen durchgehen, die irgendetwas mit dem Thema zu tun haben. Wenn du aber alle Sendungen als digitale Verschriftlichungen vorliegen hättest, könntest du ganz einfach nach einem Schlagwort suchen und hättest innerhalb kürzester Zeit das gesuchte Zitat. Und genau dafür sollen Audio- und Videobeiträge automatisch verschriftlicht werden.
Soweit die Theorie. Und das ist auch nur ein Beispiel von vielen. Ob das in der Praxis allerdings so einfach funktioniert, erzählt uns jetzt Gabi Wenger-Glemser. Sie leitet die Abteilung Dokumentation und Recherche im Archivbereich beim Bayerischen Rundfunk. Außerdem leitet sie diverse Arbeitsgruppen beim BR und in der ARD, die sich mit der Umsetzung von KI-Projekten beschäftigen.
Was war denn die Ausgangsvoraussetzung für das Orchkatzel-Projekt?
Ja, das Orchkatzel-Projekt war in dem Moment startklar, als wir eine Idee geboren hatten, wie wir Dialekte, die Dialekterkennung bei Speech-to-Text-Verfahren verbessern können. Wir haben seit geraumer Zeit ein Speech-to-Text-Verfahren im Einsatz, das uns eben Audiospuren, Audios, Töne in Text übersetzt. Das funktioniert sehr gut. Für einige Beiträge, immer dann, wenn es nur einen Sprecher oder eine sprechende Person gibt, wenn es eine saubere Studioumgebung ist, wenig Hintergrundgeräusche, wenn es nur in einer Sprache gehalten ist. Es funktioniert in Teilen eben sehr gut und bringt tolle Ergebnisse mit einer hohen Worterkennungsrate, in Teilbereichen aber eben nicht. Also wo die Schwierigkeiten liegen, sind beispielsweise eben bei der Dialekterkennung. Und als Bayerischer Rundfunk haben wir natürlich doch sehr viel Dialekt im Programm.
Und wie lernt die Orchkatzel-KI den bayerischen Dialekt besser zu verstehen?
Das ist ein sehr vielschichtiger Prozess. Wir brauchen Dialekt-Trainingsdaten. Wir brauchen Trainingsdaten, die so aussehen, dass es ein Audio gibt, in dem diese Dialektsprache vorkommt. Und wir müssen der Maschine zum Lernen ein sauberes Transkript geben, also eine saubere Textbasis. Und zwar dergestalt, dass das Audio hundertprozentig deckungsgleich ist mit dem Text. Also jedes Ä, O, jedes Ä, oder auch jede Sprachverzögerung muss abgebildet werden. Ja, also das, was man sonst eigentlich rauslässt in der Sprache, muss wieder künstlich im Zweifelsfall rein, damit die Maschine lernen kann, dass zwischen Text und dem Audio eben ein Bezug hergestellt werden kann. Man braucht wahnsinnig viele Trainingsdaten. Also es reicht nicht 5 Beispiele, es reichen auch nicht 10 Beispiele, sondern wir brauchen mehrere tausend Stunden, um gute Modelle hier zu entwickeln. Das heißt, das ist eine große Herausforderung, dann das entsprechende Trainingsmaterial zur Verfügung zu stellen. Dann haben wir also einen geeigneten Partner gesucht, und auch das ist wichtig. Man braucht immer einen Partner an der Stelle, der den Algorithmus bereits so entwickelt hat, dass man dann das Customized Training, also das Training speziell auf unseren Use Case hin, aufbauen kann. Und das waren die ersten Schritte. Und daraus haben wir dann wieder weitere Schritte gezogen. Sie müssen immer quasi auf der Basis dessen, was Sie erreichen wollen, immer nächste Schritte definieren. Sie brauchen sehr viele Trainingsdaten und die müssen Sie eben erstmal so aufbereiten, dass die Maschine lernen kann und die richtigen Schlüsse zieht. Und während Sie die Daten bereitstellen, stellen Sie immer wieder fest, an der Stelle brauchen wir noch andere Daten, bessere Daten oder mehr Daten. Ein Teil beispielsweise bei der Dialekterkennung war auch das Thema, was ist Dialekt? Was soll überhaupt erkannt werden? Also Sie müssen auch genau klären, was soll die Maschine erkennen? Also das Ziel war bei uns eben nicht, einen Text, einen dialektalen Text zu bekommen, sondern einen hochdeutschen Text. Was ein weiterer Schritt ist, immer wenn wir über KI-Projekte reden, dann ist so die Frage, wie messen wir denn, ob wir erfolgreich sind mit dem Training? Also wir brauchen immer Testdaten. Jetzt ist es ja so, immer wenn man Trainingsdaten bereitstellt, dass ein gewisser Prozentsatz schon fürs Ersttesting genutzt wird. Aber wir müssen es dann immer noch mal auf reale Fälle anwenden. Und wir müssen vor allem dann messen, also Messkriterien entwickeln, an denen wir messen, sind wir erfolgreich mit unserer Trainingsstrategie? Oder wo müssen wir noch nachschieben?
Stichwort Training. Beim Orchkatzel-Projekt kommt übrigens eine Zwischenform von überwachtem und unüberwachtem Training zum Einsatz. Die Anwender vom BR gehen davon aus, dass dafür ca. 500 Stunden Trainingsmaterial benötigt wird. Aber vom Alex haben wir ja schon gelernt, dass man für das Training nicht nur viele, sondern vor allem auch gute und die richtigen Daten braucht. Welche waren die guten und richtigen beim Orchkatzel-Projekt?
Wir haben dann Sprachdaten benötigt oder brauchen Sprachdaten, also Audios, die kommen bei uns aus dem Archiv. Und wir haben zu den Audios jeweilig sehr genaue Transkripte beigestellt, die wir schon eben anhand der Untertiteldatei vorgefunden haben und haben die dann nochmal aufbereitet, eben in einem aufwendigen Trainingsdatenbereinigungsprozess, so kann man ihn vielleicht beschreiben, dass eben Audio und Text ganz genau zusammengepasst haben. Was wir zusätzlich brauchen, ist eben noch ein Benchmarking, damit wir überhaupt messen können, ist das Training erfolgreich. Also wir vergleichen dann einfach verschiedene Testdaten, die durch verschiedene Modelle durchgelaufen sind. Und da vergleichen wir dann die Ergebnisse beispielsweise.
Im Bereich des bayerischen Dialekts ist das mit den richtigen Daten ja besonders schwierig, weil Dialekt sehr vielfältig ist. Es gibt keine standardisierte Grammatik oder ein einheitliches Wörterbuch zum Bayerischen und deshalb gibt es auch ein paar Unübersetzbarkeiten, wie beispielsweise Backerl, Herzerl oder die bayerische Grußformel Pfirti. Spiegelt sich diese Vielfalt des Dialekts auch in den Trainingsdaten wider?
Ja, indem Sie dann eben genau das im Blick haben, dass Dialekt nicht nur eine Ausprägung besitzt, sondern im Bayerischen sehr viele. Und dass Sie dann eben entsprechende Trainingsdaten auch zur Verfügung stellen müssen. Also Sie brauchen, um den bayerischen Dialekt zu erkennen, durchaus Material des Schwäbischen, des Unterfränkischen, des Oberbayerischen, ja, Pfälzer und was alles dazugehört. Ne? Das heißt, das müssen Sie eben im Blick behalten, wenn Sie den Trainingskorpus aufstellen, wie vielfältig, wie variantenreich muss er sein. Und immer auch so mitbedenken, der Trainingskorpusbestand darf nie einseitig werden, dass nur einseitig erkannt wird. Also es gibt ja berühmte Beispiele und KI kommt immer dann auch in negative Schlagzeilen, wenn beim Training geschludert oder geschlampt wurde. Denn die Qualität der Ergebnisse hängt maßgeblich vom Training ab. Das heißt, Sie brauchen unter Umständen dann verschiedene Untertrainingskorpora. Das ist auch eine Erkenntnis, die wir haben. Also wir sind in Teilen dann, haben wir Ergebnisse gehabt, die waren beispielsweise für das Oberbayerische sehr gut, fürs Fränkische noch nicht. Ne? Dann hätten wir da wieder nachschieben müssen an Material, damit wir da wieder besser werden. Also das ist ein permanentes Austarieren und immer ein Gucken, wie sind die Ergebnisse, wo gibt es hier noch Lücken, Probleme, um dann wieder zurückzugehen zum Trainingsprozess und dann neu im Trainingsprozess eben das Training zu erweitern, verbessern, ja, was dann eben die richtigen Strategien sind, aber immer mit Blick auf die Ergebnisse.
Apropos permanente Schleife, hat die Ohrkatzel-KI auch irgendwann mal fertig gelernt?
Wenn die Ergebnisse so sind, dass sie zu jeder Zeit, bei jeder Anwendung befriedigend sind, dann wären wir fertig mit Training. Solange wir das nicht sind, müssen wir immer wieder zurückgehen zum Ausgangspunkt, nämlich zum Training.
In der Praxis kommt das Ohrkatzel-Projekt aktuell noch nicht zum Einsatz, weil die Fehlerquote bei der Erkennung von Dialektwörtern noch zu hoch ist. Später soll es aber vor allem für das Transkribieren, also die Übertragung von Audio in Text, zum Einsatz kommen. Aber nicht nur bei Videos, sondern auch bei Live-Material. Oder eben sogar zur Erstellung einer künstlichen Stimme.
Also eine bayerische Alexa sozusagen?
Die bayerische Alexa oder auch für barrierefreie Angebote. Also so wie wir ja Untertitel für die Barrierefreiheit nutzen, kann man auch synthetische Stimme, Synthetic Voice dafür nutzen, indem man Nachrichten vorliest für die Menschen, die eben ihr Handicaps haben.
Zum Schluss stellt sich uns noch eine ganz andere Frage. Im Bereich von KI und auch der Spracherkennung gibt es ja viele ethische Aspekte zu berücksichtigen. Welche kommen da beim Ohrkatzel-Projekt zum Tragen?
Wir nutzen KI nicht als Selbstzweck, sondern für einen definierten Zweck. Wir berücksichtigen Datenschutz. Wir berücksichtigen eben, dass wir hier keine Vorurteile über schlechtes Training oder so verstärken, sondern dass wir hier vorurteilsfreie Methoden, Verfahren einsetzen. Und wir möchten Verfahren einsetzen, wo wir sozusagen die Ergebnisse zurückverfolgen können. Also wo wir wissen, wir haben hier keine Blackbox im Einsatz. Ein bisschen ist KI immer ein bisschen Blackbox, aber trotzdem, dass wir wissen, wie wurde dieses KI-Verfahren trainiert? Wie sind die Ergebnisse? Wie stellen wir die zur Verfügung? Aber auch, dass wir transparent machen. Jawohl, wir nutzen hier und an dieser Stelle KI. Also, dass wir nicht Produkte einführen, und dann die nicht mehr kontrollieren. Also auch dieser Bereich, die Verantwortung im journalistischen Bereich obliegt immer dem Menschen. Ja? Wir können sie nicht an Maschinen abgeben.
Anhand des Orchkatzl-Projekts haben wir jetzt auch gesehen, wie KI speziell im Journalismus zum Einsatz kommen kann. Natürlich gibt es auch hier wieder unsere drei wichtigsten Learnings.
Erstens, eine geeignete Datengrundlage zu generieren, ist in der Praxis ein komplizierter Prozess. Aber es ist essentiell für das Training einer KI. Denn nur so erhält man dann auch den gewünschten Output.
Zweitens, KI-Anwendungen laufen trotz erheblichen Aufwands häufig noch längst nicht fehlerfrei und stecken mitten im Lernprozess, dessen Ende noch nicht absehbar ist.
Und drittens, ist das Projekt erst einmal einsatzbereit, ergibt sich nicht nur ein praktischer Nutzen für Journalisten, sondern auch für Rezipienten. Stichwort Barrierefreiheit.
Alles klar. Alexa erinnert uns schon daran, dass unsere 25 Minuten vorbei sind. In dieser Zeit haben wir aber einen guten Einblick erhalten, wie KI lernt und wie KI trainiert wird. Und wir wissen jetzt auch, wie KI-Training in der journalistischen Praxis funktioniert.
Alle Hintergründe und Folgen unseres Podcasts findet ihr jederzeit auf KI Campus und auf unserer Studienwebsite Journalistik Eichstätt.
Jetzt wünschen wir euch noch viel Spaß bei den weiteren Folgen. In der nächsten Folge geht es zum Beispiel um Crime Maps und Co. KI im Datenjournalismus.